Ich darf heute über eine meiner Lieblingsstellen im Hebräerbrief sprechen. Und die steht in Hebräer 12, 1 bis 3. Und das wird der Predigttext heute auch sein, Hebräer 12, 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der dem vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thron Gottes. Dann betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Der Hebräerbrief, das hatten wir schon immer mal wieder aufgegriffen, ist an Judenchristen, die drohten wieder in alte Gesetzlichkeiten zurückzufallen. Sie fingen wieder an, dass wir die Beschneidung brauchen, dass wir nur bestimmte Dinge essen dürfen, bestimmte Tage hochhalten müssen und Opferritus. Wir müssen wieder anfangen zu opfern. Ich bin froh, dass wir einmaliges Opfer haben mit Jesus Christus. Wäre heute auch sehr kompliziert, mit Greenpeace und den ganzen Tierschutzverordnungen die Opfer noch durchzusetzen. Aber mit Jesus Christus haben wir ein Opfer und wir brauchen auch kein Opfer mehr. Und so ist die Zielgruppe Menschen, die Angst hatten, etwas falsch zu machen, und zurückfielen in Gesetzlichkeit, in diese alte Struktur. Das sind wir gewohnt, so haben wir es immer schon gemacht. Und dann ist es manchmal einfacher, das zu halten und etwas zu tun, Werke zu tun, anstatt einen Glauben zu leben und zu vertrauen auf Jesus. Wir wissen heute für uns, und das ist die Wahrheit auch des Evangeliums, dass wir Gebote nicht halten, um uns Liebe zu verdienen, sondern dass die Gebote unser Leben zeigen, dass wir mit Jesus leben und ihn lieben. Weil Jesus liebt jeden Menschen unbeschreiblich. Er geht auf jeden Menschen zu. Und der alle, die das im Glauben annehmen, dass er der Herr ist, alle, die das im Glauben annehmen, dass er auch der einzige Gott ist und dass das hier auch die Bibel Gottes Wort ist, die sind gerettet, ja. Und gerettet für die Ewigkeit. Und wie ich immer so schön sage, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben als Christen, leben wir mit der Perspektive Ewigkeit. Das Beste kommt noch. Egal, wie die Dinge jetzt auch gerade laufen. Und so müssen wir das auch betrachten, dass der Verfasser des Hebräerbriefes, wir wissen es nicht, ich habe eine ganz starke Tendenz zu Paulus, aber dass wir das einfach bis heute nicht wissen, wer diesen Brief verfasst hat, aber Gott hat es nicht für notwendig gehalten, uns mitzuteilen, dann spielt das auch keine Rolle, dass es um diesen Glauben geht. Und die Gebote nur meinen Glauben zeigen. Also dass die Gebote die logische Konsequenz meines Glaubens sind, nicht die Notwendigkeit, um gerettet zu werden. Und das finde ich einfach schön mit Jesus Christus. Und das finde ich einfach auch so befreiend. Ich darf meinen Glauben zeigen. Und das mit Liebe und ganz viel Abhängigkeit zu ihm als sein Kind, wo ich den Vater in die Hand nehme und sage, Vater, zeig du mir, wie ich jetzt vergeben kann. Vater, zeig du mir, wie ich jetzt lieben kann. Ich kann es nicht. Ich habe auch meine Vorstellungen, wen ich lieben kann und wen nicht. Aber mit Christus ist es möglich. Wir lesen in Hebräer 12 am Anfang, deshalb lasst uns nun auch sehen, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Im Kontext lesen wir in Kapitel 11, dass es um den Glauben geht und da fängt es an und den Kontext müssen wir kurz betrachten, um auch zu verstehen, um was es in Vers und Kapitel 12 geht. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es gibt eine Wirklichkeit des Glaubens und das ist das einfache Vertrauen und die einfache Beziehung zu Jesus Christus, auch wenn man nicht alles versteht. Der Mensch hat einen grundsätzlichen Fehler, er möchte immer alles verstehen, aber das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert und wir können es selten im Glauben abgeben. Ich würde auch gerne wissen, warum gewisse Dinge in meinem Leben so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Aber ich weiß es nicht. Das, was ich tun kann, ist im Vertrauen auf den, der alles in der Hand hält und der Herr ist, im Leben weiterzugehen. Und eben zu wissen, dass ich ihm voll und ganz vertrauen kann, weil er feste Zusagen an mich und mein Leben hat. Und Hebräer ist genau dieser Kontext, weil dann in Kapitel 11 wird mal alle Glaubenshelden des Alten Testaments aufgeführt. Und da geht es immer durch den Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Ich habe mal versucht, das zu zählen. Ich bin auf 27 Mal gekommen, von Verse 1 bis 40. Ich bin kein Mathematiker, das wisst ihr, ich denke, da können wir öfters nachzählen, aber es kommt auf jeden Fall sehr oft vor, dass auch die Glaubenshelden des Alten Testaments durch Glauben gewirkt haben und auch durch den Glauben gerettet wurden und nicht durch ihre Werke. Und das ist so unglaublich befreiend und schön, dass wir das lesen, dass der Glaube der große gemeinsame Nenner in der Heiligen Schrift ist. Und das sind die. Aber lasst uns mal Glaube genauer anschauen, fokussieren, da wir das ja im Kontext haben und auch mit Ausdauer laufen können, wenn wir im Glauben stehen. Der Glaube ist eine Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, eine Beziehung. Ich vergleiche es immer gern mit der Ehe. Man hat Ja gesagt, der andere sagt auch hoffentlich ja. Und dann läuft man dann gemeinsam durch dieses Leben, schaut aufeinander, achtet aufeinander. Und dieser Glaube ist unglaublich wichtig für uns aus der Sicht, in diesen Zeiten zum Beispiel, aus der Sicht der Ewigkeit. Glauben ist, und da müssen wir auch aufräumen, keine Erfolgsrechnung. Es gibt im Glauben an Jesus Christus keine Garantie für Erfolg oder Wohlbefinden oder heile Zustände. Es wird in der Bibel auch an keiner Stelle versprochen. Es wird nie versprochen, jetzt ist alles gut, sondern es wird alles gut, weil du mit mir in die Ewigkeit gehst. Ich finde, Nachfolge ganz klar bringt Bewahrung für die Ewigkeit und wir gehen nicht verloren, weil Gott treu zu seinem Bund steht. Und ich finde es so schön, wie es mal in Jesaja 54, 10 ausgedrückt wird. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und meinen Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer, in Jesaja 54, 10. Da brach die Welt der damaligen Hebräer zusammen. Sie wurden weggeführt in die Fremde. Und er sagt, ich bin da. Und auch wenn deine Welt gerade persönlich erschüttert ist durch irgendwelche Ereignisse, ich meine, man muss nur Nachrichten gucken und kann sehr erschüttert sein, aber es gibt dann auch sehr persönliche Erlebnisse, die wir haben. Arbeit, Familie, das kann uns ganz schön in Erschütterung bringen. Selbst wenn deine Welt einstürzt oder gerade erschüttert ist, Gott steht treu zu seinem Bund. Gott steht treu zu dem, was er gesagt hat in der Bibel. Und man kann dir alles nehmen, aber niemals die Verheißungen Gottes an dich. Die bleiben bis in Ewigkeit stehen. Und so ist auch das, und das finde ich so schön in Jesaja, fast schon unterschrieben mit dein Erbarmer. Ne? Das ist jemand, der Erbarmen mit dir hat, der jemand, der dir geneigt ist aus dem griechischen Sprachgebrauch. Jemand, der geneigt ist, herabgeneigt, jemand, der dir entgegenkommt, der dir wohlgesonnen ist. Jemand, dem es nicht egal ist, wenn man das mit dem barmherzigen Samariter aufnimmt, der nicht vorbeigehen kann. Der Samariter konnte an diesem Leid nicht vorbeigehen. Jemand, der da nicht wegsieht. Jemand, der dich liebt und der sich für dich interessiert. Aber mir ist auch klar, dass wir als Gläubige manche Spannungen aushalten müssen. Krankheit, Leid, Not. Und dennoch zu wissen, dass Gott da ist. Ich bin so unendlich dankbar für das, was wir vor 2 Wochen hier erlebt haben mit der Taufe. Da haben 8 junge Menschen sich klar zu Jesus Christus bekannt. Klar gesagt, warum. Und ich finde es so interessant, junge Menschen haben das getan. Was für ein Zeugnis an Jesus Christus. Und ich finde es so schön, dass wir da ein Wunder erleben durften, dass heute noch in unseren Zeiten auch junge Menschen dieses Bekenntnis haben. Ja, ich will mit Jesus leben, obwohl ja vieles dagegen spricht. Aber das ist der Glaube. Das ist der Grundsatz des Glaubens. Ich vertraue Jesus mehr als dem, was vielleicht dort gesagt wird. Ich vertraue Jesus mehr als vielleicht all diesen Stimmen, die sagen, das kann nicht stimmen und das kann nicht sein. Ich vertraue. Und in der Bibel ist Glaube, Vertrauen ein Beziehungswort. Ich habe eine Beziehung. Ich lebe mit ihm. Ich glaube ihm mehr und ich vertraue ihm. Und so haben wir dann in Kapitel 11 diese Glaubensväter. Und das ist ja ein wunderbares Wunder, was wir erlebt haben. Und ich möchte es mal weiterspinnen. Es gab Leute im Alten Testament, die diesen Glauben gelebt und praktiziert haben, trotz aller Widrigkeiten. Trotzdem, dass sie verfolgt wurden, Leid hatten, trotz aller Umstände. Und jetzt kommen wir zu dem größten Wunder. Und ich möchte mal in diese Wolke auch die Zeugen mit hineinnehmen, die uns persönlich betreffen, nämlich die Menschen, die uns von Jesus erzählt haben. Die Menschen, die mir von Jesus das erste Mal erzählt haben, war 18, 19, ich werde immer jünger, wenn ich die Geschichte erzähle, aber vielleicht liegt es daran, dass ich immer älter werde. Aber als ich das erste Mal wirklich das Evangelium gehört habe, das waren Menschen, die auch ihre Auf und Abs hatten, die auch ihre Kämpfe hatten. Und wir betrachten das nicht nur für uns persönlich, sondern können auf eine 2000-jährige Geschichte, die viele, viele Fehler kennt, die Kirchengeschichte ist voller Fehler, ist richtig gruselig, Aber wo sich Gott immer sein Wort bewahrt hat und mit wenigen, nicht mit der großen Masse, viel erreicht hat. Das kann Jesus. Aber das ist ein Wunder, dass wir das Evangelium heute noch so haben. Und es ist ein Wunder, dass Gott sein Wort immer bewahrt hat. Und es ist ein Wunder, dass wir hören durften, wer Jesus Christus wirklich ist. Bevor ich das erste Mal von Jesus hörte, habe ich viel über Jesus gehört. Das waren Kommunisten, Revoluzer. Interessanterweise habe ich verschiedene kritische Sachen im Religionsunterricht gehört. Also Jesus war alles bloß nicht Gott. Jesus war alles bloß nicht der Retter. Ganz interessanter Mensch, der wurde mit Konfuzius gleichgesetzt, diesem chinesischen Philosophen und so weiter. Aber es waren Menschen dabei, die mutig waren, mir auch diese Wahrheit, wie die Bibel es berichtet, zu sagen. Und vielleicht auch dir. Menschen, die aufs Herzen hatten, Menschen, die für dich gebetet haben, Menschen, die wollten, dass du auch diese gute, wunderbare Beziehung hast, diese Wolken aus Zeugen. Und es ist einfach zur Ermutigung für uns. Es gab Menschen vor dir, die geglaubt haben an Jesus Christus, wie es die Schrift sagt. Und unser Grundsatz muss sein, es muss Menschen nach uns geben. Wir müssen dieses Zepter weitergeben. Und wir laufen mit Ausdauer. Hier geht es um einen Sportwettkampf. Und darum will ich dich auch ermutigen, was ja auch unser Leitmotto ist, liebevoll zu handeln. Menschen ermutigen, um liebevoll zu handeln. Was ist denn liebevoll? Jesus kennenzulernen. Zu wissen, wer mich wirklich liebt, wer mich wirklich trägt. Und auch, wie so viele den Mut hatten, Vorbilder im Glauben zu werden, selbst ein Vorbild im Glauben zu sein. Ich weiß, das ist schwer, weil man kennt sein Leben. Und wisst ihr was, ich war gestern unterwegs mit dem Auto und habe gehört, dass Stau ist. Ich war Richtung Böblingen unterwegs, habe gedacht, das ist ja nicht schlimm, ein Kilometer Stau. Aber die Schurken haben ja komplett alles gesperrt, die Autobahn, und leiten dich dann direkt durch Böblingen durch die Innenstadt. Mag ich das. Also ich stand circa 40 Minuten im Stau, war dann in Böblingen und dann ging der ganze Spaß weiter. Alles noch kein Problem, ich war fröhlich im Herrn, habe gedacht, ich nehme einen Umweg, fahre über Schöneich, bin Richtung Schöneich gefahren und dann haben die da eine Baustelle hingestellt. Straße war komplett gesperrt, ohne Umleitungsanleitungen. Okay. Meine drei Jungs saßen mit mir im Auto, schauen mich begeistert an. Na, was macht er jetzt? Ich habe kurz gebraucht. Elias sagte dann, schön, dass du dich wieder beruhigt hast. Dann sind wir gefahren und ich war 2 Stunden für eine Strecke von circa 40 Minuten unterwegs. Wir sind ausgestiegen, sind dann kurz einen Freund besuchen, den wollte ich kurz besuchen und standen ganz leicht auf der Straße. Und dann kam einer angefahren, schon von hinten und wild gestikulierend und schimpfend, dass wir auf der Straße stehen. Wow, ganz blöder Moment mit mir. Und ich war echt sauer. Ich war so sauer. Ich habe ihm dann erklärt, dass er vorbeifahren kann, dass er das schafft, auch ohne große Führerscheinprüfungen oder sonstige Anweisungen. Habe das diplomatisch gemacht, bin dann wieder rein. Ich war auf 180, bin rein ins Auto und plötzlich schauen mich meine drei Jungs an. Ich denke so, oh, da war doch was. Ja. Ich habe erst mal um Vergebung beten müssen. Meine Jungs als erstes, weil sie das miterleben durften. Ich bin ja mittlerweile so gesittet, dass ich mich mit Kraftausdrücken und Handzeichen wirklich zurückhalte. Aber ich musste um Vergebung bitten. Ich war kein Vorbild. Ich habe es nicht geschafft. Ich musste auch erst mal das klären. Und es hat ein Weilchen gedauert, bis ich das unter die Füße bekommen habe. Aber das ist der Alltag, das ist mein Leben. Und ein Vorbild zu sein, heißt nicht perfekt zu sein. Haben wir gerade gehört. Ein Vorbild heißt zu sein, ich weiß, wer mir vergibt, wer mich trägt. Und wenn ich hinfalle, wer mich wieder aufrichtet durch seine Liebe. Und genau darum geht's. Und übrigens, dafür ist auch die Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig aufrichten, helfen und vergeben. Und wenn Paulus schreibt in Epheser 5, 1 bis 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben und als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu seinem duftenden Wohlgeruch. Das sagt er, werdet dazu, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Werdet dazu, dass ihr immer mehr Kinder werdet. Ich finde es so schön, dass wir Kinder sein dürfen. Wir müssen keine Experten sein. Wir müssen nicht alles im Griff haben und fehlerlos sein. Das ist eine völlige Illusion. Es gibt nur einen Vollkommenen, und das ist Jesus Christus. Wir sind Kinder und Kinder dürfen Fehler machen. Aber wir wissen, wer uns liebt und wer der wirklich liebende Vater ist. Und ich weiß, es ist gerade schwierig, manchmal ein Vorbild zu sein und einen Glauben zu leben in diesen Zeiten, wo es eigentlich viel um Wohlbefinden geht. Es muss mir Freude machen, es muss mir Spaß machen. Ich denke, wo wir jetzt gerade eine Riesenchance haben, auch in der Krise, ist, das wird nicht immer so sein. Wir lernen wieder vielleicht auch zu verzichten und wir lernen wieder, dass manche Dinge nicht so laufen und dass ich nicht alles planen kann im Leben. Ich kann mich nur an einen hinwenden, der das alles in der Hand hat. Und ich glaube, dass diese Zeiten sind. Und wenn ich nur unseren Herrn Jesus Christus betrachte, da war kein Wohlbefinden, als er ans Kreuz ging. Als er das durchlitten hat, was er da durchlitten hat, sondern es war der klare Blick aufs Ziel, nämlich auf Gott. Und die ersten Christen in der frühen Kirchengeschichte sind gestorben, um ihren Glauben zu leben, zu zeigen und zu predigen. Und ich glaube nicht, dass da die richtige Stimmung oder Gefühlslage immer dabei war. Jetzt fühlst du dich gut, jetzt kannst du für deinen Glauben sterben. Das ist nicht eigentlich die Realität der Bibel. Und Vorbild zu sein, heißt nicht, eine fromme Fassade aufzurichten, alles ist gut, sondern heißt in erster Linie, auch leidensfähig zu werden. Ich würde euch gern jeden Sonntag in Watte packen. Jesus hat dich lieb, alles ist super, piep, piep, lasst uns beten, Halleluja. Aber das ist es nicht. Auch zum Christsein gehört dazu, auch zum Vorbildsein für andere, ich bin leidensfähig. Das heißt nicht, dass man nicht weinen darf. Das heißt nicht, dass man Leid nicht zeigen darf. Und das heißt auch nicht, dass man nicht zugeben darf, es läuft gerade nicht so. Aber es heißt immer, den klaren Blick zu haben. Und gerade dafür sind wir doch als Gemeinde da, dass wir uns da unterstützen. Ja, die Starken sollen die Schwachen tragen. Einer soll des anderen Last tragen. Das ist das Gesetz Christi, lehrt uns der Galaterbrief. Was wir lernen müssen, ist diese Transparenz. Ja, ich trage gerade Lasten. Tragt sie bitte mit mir im Gebet. Und wenn wir die Bibel betrachten, auch gerade mit den Glaubenszeugen in der Heiligen Schrift, die waren sehr ehrlich. Elia, total verzweifelt, ich gehe in die Wüste und will sterben. Und so haben wir unzählige andere, die verzweifeln manchmal an dem Ganzen, was sie auch mit Gott erleben. Und ich glaube, Vorbild heißt auch im christlichen Sinne zu sein, um auch den Glauben weitertragen zu können, mit einer zentralen Frage umgehen zu dürfen, nämlich was muss sterben in meinem Leben, damit Jesus voll leben kann? Was ist da noch, was vielleicht dieses Licht in meinem Leben nicht hell leuchten lässt? Ist da noch viel Bitterkeit, Frust? Ist es noch mein Ego? Ja, American first oder USA first? Und ich könnte ja sagen, Marcel als erstes, nach mir die Sintflut. Ist es noch Schuld, die vielleicht nicht vergeben ist? Ist es ein Hobby, was einen viel zu elementaren Raum einnimmt? Oder ist es der Wunsch, manchmal auch was darzustellen, was zu sein? Was muss noch sterben, damit Christus ganz in dein Leben eintreten darf? Er ist ja ganz höflich und fragt, wie sieht's aus? Darf ich? Ich hab dich lieb. Es ist so schön, dass Jesus da immer in Liebe in unser Leben hineinkommt und uns diese Dinge aufzeigt. Aber wir müssen auch wissen, und das ist auch das, dass wir anfangen, nämlich abzulegen, nämlich jede Bürde, die uns so leicht umstrickene Sünde ablegen, wo jede Bürde ist und Sünde. Und ablegen ist etwas Bewusstes. Ich bring's zu Gott, bitte um Vergebung, und jetzt kommt das Wunderbare bei Jesus, 1. Johannes 1,9, er ist treu und vergibt. Er will die Dinge klären. Er will die Dinge aus dem Weg schaffen. Das ist übrigens auch für uns als Vorbild in der Gemeinde. Auch wir müssen die Dinge angehen und auch wir müssen die Dinge mit Christus aus der Welt schaffen. Vergebung ist möglich. Und dann spricht er, ne, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt finde ich das so schön. Jetzt nimmt Paulus, jetzt nimmt der Schreiber, der wahrscheinlich Paulus ist, der nimmt jetzt wieder diesen Begriff des Sportes, was ein allgemeiner Blick war in dieser Zeit. Im Timotheusbrief haben wir oft irgendwelche sportliche Aktivitäten. Und er sagt, wir müssen mit Ausdauer laufen. Und jeder, der schon mal gelaufen ist und gejoggt ist, der weiß, es gibt da gewisse Herausforderungen. Es gibt Durststrecken, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Strecken, wo ich gar nicht laufen will und es gibt Strecken, da geht es wieder einfacher. Aber was wir brauchen, ist eben Ausdauer, einen langen Atem, Geduld. Und wir wissen auch, dass mit Ausdauerlaufen mit Kampf verbunden ist. Ich bin ja so ein typischer Couch-Potato. Das heißt, Sport und ich, wir stehen auf Kriegsfuß miteinander, außer es kommt im Fernsehen. Aber es ist manchmal so unglaublich schwierig, ja, jetzt muss ich joggen oder sonst irgendwas. Habe ich auch mal probiert, es hat nicht so wirklich funktioniert, weil mein innerer Schweinehund sehr stark ist. Aber es ist ein Kampf, und wenn die Bibel diese Vergleiche zieht, dann spricht sie auch von einem Glaubenskampf. Paulus schreibt es zum Beispiel: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Es ist ein Kampf des Glaubens mit den Widrigkeiten des Lebens, mit den Umständen, die uns entgegenkommen. Aber was sollen wir machen? Wir sollen den Kampf annehmen, aber was nehmen wir, ergreifen wir? Nämlich das ewige Leben. Das heißt, das ist der Siegespreis, der am Ende steht. Und viele Dinge, wo wir denken, die uns jetzt ausmachen, die uns jetzt halten, wo wir gerne ergreifen, die halten nicht für die Ewigkeit. Die haben auch keine Substanz für die Ewigkeit, sondern nur das ewige Leben allein in Jesus Christus. Und er hat es bekannt vor vielen Zeugen und er hat es gehört. Andere haben es gelebt. Paulus nennt ja den Timotheus dann auch seinen Sohn im Glauben, weil er es angenommen hat. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, wir leben im Wettlauf, aber wisst ihr was? Wir laufen nicht allein. Auch hier ist wieder die Gemeinde gesetzt, dass wir gemeinsam durch dieses Leben laufen. Und ich finde es gerade so schön, wenn eine Gruppe läuft, dann kann sie sich gegenseitig motivieren. Ist sie füreinander da und dann trägt sie einer den anderen. Und es ist einfach eine wunderbare Sache, dass wir gemeinsam laufen und gemeinsam gehen und uns gegenseitig ermutigen, eben wie es auch unser Motto ist, zum liebevollen Handeln. Und jetzt können wir selber fragen, was ist für uns Gift, dass wir nicht laufen können? Für einen Sportler sind es ganz tolle Sachen, Cola, Hamburger und Chips. Die meisten, die wirklich Sport treiben und wirklich an vorderster Front sind, Olympia, essen das weniger. Das ist interessant, das sind genau die Dinge, die ich so liebe, aber das spricht wahrscheinlich für sich. Aber wir können uns die Frage stellen, was ist da in unserem Leben, was unser Glaubensleben nicht fördert? Wo wir wissen, das ist nicht gut für unser, ich nehme es mal wieder, dieses sportliche Bild auf, nicht gut für unser Leben. Und ich fand es mal so spannend, wir hatten in der Klostermühle eine junge Dame, die hat damals für die deutsche Meisterschaft, die war 14, deutsche Meisterschaft trainiert und so weiter, Leichtathletik, also ich glaube 115 Kampf, also alles mögliche, Kartenlegen, Kugelstoßen, also war wirklich alles dabei. Aber wisst ihr, was ich so interessant war? Die war körperlich natürlich fit, ne? Aber wisst ihr, was ich interessant war? Die war mental auch total fit. Die hatte was erstens im Köpfchen und die war mental diszipliniert. Die wusste, was sie machen darf und was nicht. Und gerade bei sportlichen Aktivitäten braucht es, wenn man was erreichen will, Disziplin und vor allem Ausdauer. Auch im Glauben. Wo brauchst du gerade sehr viel Disziplin? Vielleicht geht es um das Thema Vergebung. Vielleicht ist es gerade, dass du da mit Ausdauer laufen musst, dass du da immer wieder betest und dass diese Gefühle immer wieder hochkommen und du musst es immer wieder Jesus hinlegen. Ist übrigens kein Problem. Ich fand es so schön, Hans-Peter Reuer, kennen einige noch, der hat damals gesagt, ja, wer war dann gefragt, ich habe vergeben und jetzt kommt es wieder hoch, dann vergib nochmal. Hör nicht auf, täglich zu vergeben, bis es weg ist. Und ich fand diesen Rat super, weil darum geht's. Das ist unser Kampf. Und da braucht es Ausdauer und Disziplin. Ihr wisst oder viele wissen es, dass ich ein großer Fan bin von Napoleon und er war ein unglaublich genialer Taktiker. Rasche Auffassungsgabe, konnte sich anpassen und so hat er auch überlegene Armeen militärisch hinweggefegt. Da gibt es viele Faktoren. Und mir geht es um das Thema Taktik. Er hat sich eine Strategie zurechtgelegt, was er umsetzen will. Meine Frage, haben wir eigentlich Strategien im Glauben, wie wir Dinge angehen können, in der Gemeinschaft, aber auch in meinem Leben? Wie gehe ich Dinge an und wie fange ich an, Dinge umzusetzen? Wie kann ich mit Gebet und Wort Gottes wachsen? Wie kann Christus, der in mir lebt, mehr zum Erscheinen kommen? Das ist ja das Idealfall, weniger Marcel, mehr Jesus. Gestern hätte ich mir das gewünscht, dass viel mehr Jesus rausgekommen wäre. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber ich lebe in der Vergebung unseres Herrn. Und was sollen wir tun in diesem Lauf, in diesem Kampf? Wir sollen hinschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt kommt das Wunderbare. Er hat es bei dir angefangen. Er hat es angefangen. Es ist allein Jesus, der dich herausgerufen hat. Wir hatten es schon mit Parakaleo und so weiter. Das ist der, ich tröste, ich rufe herbei. Wir haben die Ekklesia, Kirche, Gemeinde, Versammlung. Das ist wortwörtlich die Herausgerufenen. Er hat dich gerufen, er hat es angefangen und er will es auch zu Ende bringen, diesen Weg mit dir. Was müssen wir machen? Hinschauen. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, wo schaue ich hin? Wo lebe ich hin? Auf was blicke ich?
Und wisst ihr was? Es gab eine ganz schwierige Zeit, da haben wir ständig auf Sorgen. Und wenn ich jetzt die Nachrichten sehe, dann sind ständig Sorgen, Nöte und Katastrophen und es wird schlimmer, alles teurer, Inflation und alle möglichen Dinge. Aber hinschauen auf Jesus ist eine Entscheidung, nämlich auf das Licht, auf die Liebe, auf die Hoffnung in der Ewigkeit zu schauen. Das ist die Entscheidung. Ich finde, es ist eine Lied, es gibt so einen alten Schlager, mittlerweile wird mir das immer wichtiger, ne? Lass mich nicht das Ziel aus den Augen verlieren und bin ich versucht, auf mich zu schauen. Das ist eine der größten Versuchungen, es geht nur noch um mich, um meine Bedürfnisse, um das, was mir gut tut und nicht gut tut. Aber das ist nicht das, auf was wir schauen sollen, sondern wir sollen hinschauen auf Jesus und das ist die Entscheidung. Hinschauen auf ihn, nicht auf die Sorgen, Sünden und Schwierigkeiten, sich davon auch nicht gefangen nehmen lassen, weil dann verlieren wir die Freude am Christus und auch am Leben. Und diese Freude, die im Philipper 4,4 als Imperativ, als Befehl formuliert wird, freut euch in dem Herrn, kann Paulus, obwohl er in der Gefangenschaft ist, nur sagen, weil ich Jesus im Blick habe, weil ich Jesus sehe und weil ich im Gebet stehe und in der Freude bin. Frage mal heute Morgen, hast du eigentlich Freude an Jesus verloren? Und warum? Woran liegt es? Was ist passiert? Wo hat die Beziehung zu Jesus einen Knick bekommen? Und wenn ja, wie kann man dir helfen, wieder die Freude und auch die Beziehung anzufeuern und anzufachen? Er hat es angefangen, allein aus Gnade dürfen wir mit ihm gehen und auch in seinen Werken wandeln, das, was er vorbereitet hat. Er hat es angefangen und wisst ihr was? Er wird es auch vollenden. Er wird es auch nicht beenden, sondern er wird es mit dir zu Ende bringen. Und da spielt es erstmal keine Rolle, ob du langsam oder schnell läufst. Spielt keine Rolle, ob du als Erster ins Ziel kommst. Das ist nicht das, was der 2. Timotheusbrief lehrt, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Und genau deswegen möchte ich auch ganz klar sagen, haben wir nächsten Sonntag am 6.11. ein Zeugnisabend mit Abendmahl. Warum? Es soll uns ermutigen, weiterzulaufen und den Blick auf Christus zu richten. Und wir werden uns dann hier um 18.30 Uhr kommenden Sonntag treffen und Gott die Ehre geben. Und ich hoffe, du kommst. Ich hoffe, du bist da, dass wir das miteinander teilen dürfen, dass wir Einheit wirklich auch feiern dürfen und dass wir diesen Leib sind, den Jesus auch widerspiegelt und dass er durch deine persönlichen Erlebnisse, Geschichte, dass wir alle da ermutigt werden und Gott verherrlicht wird. Er hat mit dir angefangen, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens und das finde ich so wichtig. Er hört nicht auf loszulassen, er hört nicht auf den Bund mit dir zu halten. Und dieses Ziel ist die Rettung in Ewigkeit. Und dann geht es darum, dann betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet, damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen ermattet. Und dann kommt vorher die Motivation Jesus. Er hat das alles erachtet, er hat das alles mitgemacht, weil ihm die vorliegende Freude größer war, das, was er damit auslöst und das, was er damit tut, als all die Schande, die er jetzt gerade erlebt. Jesus Weg zum Kreuz, der Weg des Vaters war voll mit Leid, mit Verrat, mit Blutschwitzen, mit Angst, mit Einsamkeit, mit Verlorenheit, Ungerechtigkeit. Und er hat diesen Weg durchstanden. Ihr wisst es, ich sage es immer gerne, hätte es ja jederzeit beenden können. 12 Legionen Engeln standen bereit, ihn da rauszuholen. Ein Wort hätte genügt, aber er hat es gemacht. Er ging diesen Weg zu Ende, weil er weiß, dass die vorliegende Freude nichts im Vergleich ist zu dem, was er jetzt gerade erduldet. Und er hat sogar das Kreuz erduldet. Und das war die schändlichste Art, jemanden zu töten, wie es damals gab. Das hat Jesus Christus gemacht. Und es hebt der Hebräerverfasser den Lesern vor Augen. Wie ist Jesus? Er ist diese gelebte Liebe, er ist der diesen Weg zu Ende geht, weil er es nicht ertragen konnte, ohne dich in der Ewigkeit zu sein. Das war sein Ziel, das war sein Weg. Und nochmal, Jesus' Bereich, bevor er in diese Welt kam, war ein Reich der ewigen Freude. Das war sein Lebensbereich. Da war alles gut. Aber er hat diesen Weg gewählt und ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Und ich finde es dann so schön, dann betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen ermattet. Jesus hatte viel Widerspruch. Mit manchen hat er sich auseinandergesetzt, manche hat er auch nur stehen lassen. Widerspruch, wo Leute dachten, das ist der Glaube, so sieht der Glaube aus. So muss es gelebt sein. Und wer bist du? Welche Vollmacht hast du? War immer die berühmte Frage der Pharisäer. Wo ist deine Autorität? Warum darfst du das? Aber das hat Jesus erduldet, er hat Klarheit geschaffen, er hat die Dinge auch benannt, wie sie waren. Und dann werden wir aufgefordert, er hat das erduldet, damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen ermattet. Manchmal kann man im Glauben auch schnell müde werden. Und der Verfasser des Hebräerbriefes, Gott selber, sagt dann zu uns, ermüdet euch nicht und ermattet nicht, sondern setzt voll auf Jesus, auf seine Kraft, Liebe und Besonnenheit, die er uns da gibt. Und vielleicht ist es gerade Verzweiflung. Ich möchte zwei Gedanken noch am Ende der Predigt sagen, die mich sehr bewegt haben. Ich habe gerade in meiner persönlichen stillen Zeit 2. Könige und da ist eine riesige Armee, 2. Könige 6, und sie stehen herum und belagern eine Stadt. Und ein Diener ist völlig verzweifelt und Elisa steht daneben. Und dann betet Elisa, dass ihm die Augen geöffnet werden. Und dann sieht er plötzlich Dinge, die er so nicht sehen kann. Wir nennen das biblisch die unsichtbare Welt. Und er sieht ein Heer von Engeln, die um diese Stadt stehen und die Position halten. Gott ist da und Gott kämpft auch für uns, auch wenn man das nicht immer sieht oder spürt, auch wenn man das nicht immer wahrnimmt, aber er macht es, weil er seinen Bund zu dir hält. Und wenn Hebräer 10, 23 später schreibt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, dann ist es klar, dass es erstmal an Gottes Treue liegt. Aber dass wir an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten dürfen. Und wenn du gerade müde oder kraftlos geworden bist, es gibt viele Dinge, die uns müde machen. Es gibt uns viele Dinge, die uns kraftlos machen. Dann diese Ermutigung von Jesus Christus. Ich sehe das, ich weiß es und ich will dich stärken. Und natürlich auch die Ermutigung, hier in der Gemeinde damit zu sein, offen zu bekennen. Und dass wir uns gegenseitig erbauen und ermutigen, füreinander da sind. Und dass wir auch der Leib sind, so wie Jesus das immer schon wollte. Verbunden miteinander. Ein Leib. Und das ist ein wunderbares Bild, was wir immer wieder in der Bibel haben. Nochmal zum Abschluss, bevor ich bete. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Er ist treu, er hält den Bund, er bleibt bei dir. Egal, was noch kommt, egal, was gerade ist, bis in alle Ewigkeit, ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir mit Ausdauer laufen dürfen, aber dass wir da nicht alleine laufen, sondern als Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken dürfen, dass wir füreinander da sind. Ich danke dir, dass du das angefangen hast, dass du es aber auch zu Ende bringst und dass du treu und gerecht bist, Herr. Und du siehst, wo wir gerade müde werden, wo wir gerade ermatten, wo wir gerade Schwierigkeiten haben, wo wir Herausforderungen haben. Danke, dass dein Wort Ermutigung ist. Danke, dass die Gemeinschaft mit dir Ermutigung ist. Und dass du größer bist als alle Sorgen, Ängste, Zweifel und Probleme dieser Welt. Danke, dass du der Herr bist und bleibst. Danke, dass du da bist, Jesus. Und danke, dass du einfach der liebende und ewige Gott bist. Amen.